Hallo liebe Freunde vom Basic Podcast, bevor wir heute losstarten, habe ich zwei interessante Einladungen für euch. Die eine ist schon in richtig naher Zukunft, aber ihr seid Podcast-Hörer und als solche seid ihr spontan lebende Angehörige der modernen, kurz entschlossenen, schnelllebigen Gesellschaft des Internets. Deswegen seid ihr durchaus auch noch fähig, an einen Termin zu denken, der schon in 6 Wochen stattfinden wird etwa. Und das andere ist noch ein bisschen länger hin. Ich fange erstmal mit dem an, was jetzt bald ist. Und zwar haben wir vom Gebetshaus in Augsburg ja nicht nur eine Vision hier, irgendwie ein bisschen fromm zu sein und ab und an mal ein Gebet zu sprechen, sondern wir träumen von einer Gebetsbewegung. Wir glauben, dass Gott in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in vielen anderen Ländern, aber diese ersten drei sind jetzt mal so, die stärker in unserem Fokus sind, dabei ist, eine Gebetsbewegung aufzurichten. Das heißt, eine ganze Armee von unzufriedenen Leuten, eine Armee von Menschen, die glauben, dass die Sache mit Jesus und mit Erweckung mehr auf sich hat als das, was wir normalerweise als normales Christentum sehen. Wir haben da jetzt nicht die Vision, da rumzumotzen, dass es irgendwie schlecht läuft in der Kirche und so, das ist überhaupt nicht unser Punkt. Wir wollen auf das schauen, wovon wir glauben, was Jesus eigentlich will. Und was er wirklich will, ist unsere Gesellschaft verändern, was er wirklich will, ist unsere Herzen verändern, Erweckung bringen. Und wir versammeln einmal im Jahr in Augsburg so einen ganzen Haufen, wir sprechen von 200, 300 Leuten aus ganz Deutschland, Österreich und Schweiz, die einfach Bock auf mehr haben, die Hunger haben nach mehr von Jesus. Und das ist unsere jährliche Gebetshauskonferenz, die Konferenz von der Gebetsbewegung, von der wir ein Teil sein dürfen. Das Ganze wird Anfang 2010 stattfinden. Und zwar 3. bis 6. Januar in Ottmaring bei Augsburg. Nur das Problem ist, es ist schon ziemlich voll da. Also Schlafplätze im Haus gibt es schon keine mehr. Aber wir haben noch Platz im Massenquartier und es gibt noch außenrum jede Menge Pensionen und Unterkünfte. Wir haben noch Platz im Saal, aber es lohnt sich echt, sich bald anzumelden. Was sich erwartet, ist irgendwie absolut schwer in Worte zu fassen. Wenn ich sage, viel Lobpreis und gute Lehre, dann hört sich das an wie nach einem langweiligen irgendwas und sowas. Ich kann nur sagen, es ist die dichteste und prickelste geistliche Atmosphäre, die du dir vorstellen kannst. Es ist ein Saal vollgepackt mit Menschen, die echt leidenschaftlich hungrig nach mehr sind. Wir werden eine geniale Lobpreisband haben unter der Leitung von Raphael Schad, verschiedene andere Leute vom Gebetshaus, Lobpreis auf eine Art und Weise, wie du ihn so vielleicht noch nie erlebt hast. Wir werden absolut herausfordernde, radikale Botschaften und Lehren haben. Wir werden als Gastsprecherin Kim Collins bei uns haben. Es ist echt eine große Ehre und große Freude. Kim Collins ist eine der Pioniere der charismatischen Erneuerung in ganz Europa, kann man eigentlich wirklich sagen. Sie ist Amerikanerin, seit Anfang der 80er Jahre in Deutschland und hat einfach ein brennendes Herz dafür, hat eine Vision und ein Mandat von Gott dafür, diesen Ruf back to the upper room, die Kirche zurück ins Obergemach zu rufen, von Gott bekommen. Sie trägt sowas, was man wirklich als eine prophetische oder apostolische Salbung bezeichnen könnte. Wenn die Frau spricht, wenn die Frau betet, passiert geistlich was. Sie ist echt einfach eine Rock'n'Roll-Frau, sondergleichen, was Heiliger Geist und alles, was damit zu tun hat, betrifft. Außerdem werden wir am Nachmittag echt ziemlich cool nahe, praxisnahe Workshops haben. Wir werden Gottesdienste, also Eucharistiefeiern, einmal am Tag haben für die das möchten. Wir werden prickelnde, feurige Heilige Geistabende haben und vieles mehr. Viele Gründe, sich jetzt schnell noch anzumelden. Die gute Nachricht ist, für die Teilnahme an der Konferenz haben wir nach wie vor einige Plätze, aber nur, wenn ihr schnell seid. Alle Infos findet ihr unter www.gebetshaus.org/mehr. Oder ihr könnt euch einfach auf unsere Homepage durchklicken und da auch gleich automatisch anmelden. Schaut, dass ihr pünktlich kommt, um einen guten Sitz zu kriegen. Viel Spaß, wir sehen uns dann. Zweite Einladung. Wir haben letztes Jahr eine Bibelschule für junge Erwachsene gestartet. 3 Monate vollgepackt mit Lehre, mit viel Gebetszeiten, mit guter Gemeinschaft, mit Austausch, mit jeder Menge Fun und Action. Das Ganze hieß E1 für Epheser 1,17 und da steht: Der Vater der Herrlichkeit gebe euch einen Geist der Weisheit und Offenbarung. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr ihn erkennt. Und was wir wollen ist, wir sind nicht einfach irgendeine weitere Jüngerschaftsschule oder irgendeine Missionsschule, da gibt es ja viele und es gibt gute. So, wir haben nur einen ganz speziellen Fokus, den wir haben, und zwar wir wollen Leute 3 Monate lang einfach eintauchen, reintunken in eine Atmosphäre von Gebet, von Fasten, von Bibel, von einem intensiven geistlichen Leben, um euch radikal süchtig nach Jesus zu machen. Das Ganze heißt Wieder E1, startet Anfang Juli und geht bis Mitte September. Man wohnt da zusammen, auch wieder in Ottmaring, in diesem Haus, in echt im schönen, schönen Hausatmosphäre, in Zweierzimmern, also ein bisschen WG-Feeling. Wir sprechen von etwa 20 Studenten, jungen Erwachsenen, zwischen 18 und 35 sind die Teilnehmer, Jungs und Mädchen. Und am Vormittag ist richtig dick vollgepackt mit Gebetshausatmosphäre, mit Gebetszeiten, und zwar sowohl persönlich in Stille als auch im Gebetshaus. Du lernst richtig, richtig guten Lobpreis kennen. Du lernst, um mit deinen Charismen umzugehen, deine Gaben auch im Musikalischen und im Lobpreis und im Bereich von Gebet und Fürbitte einzusetzen. Und am Nachmittag ist Lehre. Wir haben entscheidende Themen, die wir uns näher anschauen. Wir schauen uns Jesus an, die Herrlichkeit Christi. Wir schauen uns an das ganze Thema Erweckung und Fürbitte. Wir schauen uns an, wie du negative Gedankenmuster überwindest, wie du zum Lebensstil des Siegers findest. Wir werden uns über das Vaterherz Gottes, mit dem Vaterherz Gottes beschäftigen. Wir werden uns das ganze Thema Zeichen und Wunder anschauen, Charismen, Heilungen, Prophetie, Endzeit. Also ein ziemlich dickes Paket von Sachen, die wir abhandeln werden. Und an Wochenenden und an Abenden und an manchen Nachmittagen haben wir richtig gute gemeinschaftliche Ausflüge, Action. Wir werden eine Woche auf einer Berghütte sein. Wir werden gemeinsam feiern. Wir werden die beste Zeit der Welt überhaupt haben, jede Menge Spaß haben. In der letzten E1 sind von den 15 Leuten, die teilgenommen haben, etwa 10 Leute in Augsburg hängen geblieben. Also das ist ein bisschen eine Gefahr. Aber das Positive davon ist, dass die Leute sich einfach so wohl gefühlt haben in der Gemeinschaft, dass sie gesagt haben, hey, da wollen wir ein Teil davon sein. Aber auch die nicht hier geblieben sind, das ist ja gar nicht das Ziel, ja. Du hättest die Zeugnisse hören müssen, hey, was Gott verändert hat in denen, was Jesus getan hat in diesen 3 Monaten. Was sich getan hat im geistlichen Leben von denen, im Bereich von innerer Heilung, im Bereich von Überwinden von Menschenfurcht, ist einfach unglaublich. Deswegen sind wir total begeistert. Wir haben diesmal, weil wir in Ottmaring sind, Platz, mehr Leute aufzunehmen als das letzte Mal. Wir haben ein hochmotiviertes, tolles Team von Mitarbeitern und Lehrern hier im Gebetshaus, die sich absolut darauf freuen, euch in Empfang zu nehmen. Das Beste kommt zum Schluss und das ist der Preis. Ich weiß nicht, ob du dich mal informiert hast, was so Jüngerschaftsschulen, Missionsschulen und so Geschichten kosten. Unsere E1 kostet 3 Monate Studienmaterial, Teilnahmegebühr, Essen, Unterkunft, alles inklusive 1500 Euro. Das ist der gleiche Preis wie das letzte Mal, nur dass wir diesmal nicht selber hier popelig rumkochen und so und in so kleinen WGs wohnen, sondern in einem voll ausgestatteten Tagungshaus, wo die für uns kochen, okay? 1500 Euro ist ein absoluter Kampfpreis. Das ist ein bisschen weniger, als uns die Schulung selber kostet, durchzuführen. Wir wollen das so billig raushauen, weil wir glauben, dass Gott eine Generation von Vorläufern rausruft, dass er strategisch jetzt junge Erwachsene, Leute, die gerade Abitur gemacht haben, gerade Ausbildung gemacht haben oder Studienplatz wechseln oder neuen Job suchen oder umziehen oder einfach so sagen, ich habe 3 Monate meines Lebens Zeit, rausrufen will für was Neues in diesem Land und in unserer Zeit. Dass er echt durch 3 Monate in deinem Leben oder im Leben deiner Freunde ein Fundament legen will, das für dein ganzes Leben einen Unterschied machen wird. Nämlich ein Fundament an leidenschaftlicher Liebe zu Jesus, Fundament an einem persönlichen geistlichen Leben, an einem Verständnis von deiner Würde und deiner Größe und deiner Autorität. Deswegen sind wir begeistert, das Ding für 1500 Euro anbieten zu können. Wir als Initiative kommen aus der charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche. Okay? Gleichzeitig ist E1 wie all unsere Veranstaltungen ökumenisch offen. Das heißt, jeder Christ kann daran teilnehmen, kann in seiner Spiritualität, vor seinem konfessionellen Hintergrund Teil von dem sein, was wir hier mit Gott erleben. Meld dich jetzt sofort an. Wir brauchen eine Bewerbung von dir. Und alles Weitere, was du dazu wissen musst, erfährst du unter www.gebetshaus.org. Klick dich zur E1 durch. Wir brauchen bis Ende Februar, okay, bis Ende Februar 2010 brauchen wir die Bewerbungsunterlagen von dir auf dem Tisch. Das heißt, bis dahin musst du mit uns Kontakt aufgenommen haben, sagen, wer du bist, warum du es machen willst und so weiter. Deswegen hau dich jetzt gleich an den Laptop und informiere dich drüber, was du dafür tun musst.
Es gibt Menschen, die können sich, also gläubige Menschen, die können sich unglaublich aufregen und unglaublich streiten über die Frage, was die richtige Gottesdienstform ist. Also da gibt es dann Vertreter, die sagen, es muss also in der Sprache sein oder in jener Sprache oder es muss so gestaltet sein oder so und es darf auf gar keinen Fall so gestaltet sein, und aber so soll es auf jeden Fall gestaltet sein. Und da gibt es dann unterschiedliche Lager, und ich sage gar nicht, dass diese Fragen immer unsinnig sind, aber sie sollen nicht verdecken eine Sache, von der die Schrift spricht, von der die Bibel spricht, die, glaube ich, noch viel wesentlicher mit dem zu tun hat, was eigentlich Gottesdienst ist. Und wir kommen auf eine Bibelstelle zu sprechen in Römer Kapitel 12, Vers 1, die ich sehr interessant finde. Und da heißt es: Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, also Paulus sagt zu den Christen dort in Rom, was sie tun sollen, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Also nochmal, Paulus sagt, ich ermahne euch, macht eine Sache, und zwar bringt euch selber als lebendiges Opfer Gott dar, weil das ist das Opfer, das Gott eigentlich gefällt, und das ist der wahre und angemessene Gottesdienst. Das bedeutet, was Paulus hier sagt, ist, wie Gottesdienste gefeiert werden, wie das liturgische und kultische Leben gefeiert wird. Das ist die eine Sache, aber das, worum es im Letzten ankommt, das, worin das im Letzten immer münden muss, ist, dass ich selber in meinem ganzen Leben zum Gottesdienst werde, dass ich selber zum Opfer werde. Und damit ist natürlich nicht gemeint, Opfer im Sinne von irgendwie Selbstmordattentäter oder ich muss mich für Gott verbrennen oder gibt ja die wirresten Vorstellungen, sondern die Vorstellung dahinter ist, dass alles in meinem Leben, also buchstäblich jede Minute meines Tages, buchstäblich jedes Wort meines Mundes, jeder Euro meines Bankkontos, jeder Gedanke meines Herzens, jede Tätigkeit, die ich vollrichte, dass das auf Gott hingeordnet ist. Und Paulus sagt, das ist das, worum es im Gottesdienst geht. Das ist der wahre und angemessene Gottesdienst. Und ich möchte heute sprechen über einen kleinen Teilbereich davon, der aber gar nicht unwichtig ist. Und es ist der ganze Teilbereich von Arbeit. Denn so gläubige Menschen neigen dazu, ist eine Grundtendenz, die jeder in sich hat, neigen dazu, so ihre religiöse Welt ein bisschen als eine Parallelwelt aufzubauen. Also das ist ein Rückzugsort, der so ein bisschen abgetrennt ist von den Wirren des rauen Alltags. Und es ist normal und verständlich, aber das ist nicht die Endstation. Es ist noch nicht die Endstation von dem, was Gott für uns hat. Denn was er eigentlich möchte, ist, dass alle Lebensbereiche, inklusive der Arbeit, inklusive unserer normalen Tätigkeiten, dass es auf Gott hingeordnet ist. Und eigentlich sollte die persönliche Gebetszeit, der Besuch des Gottesdienstes, alles an eigentlichem, was man normalerweise als Glaubensleben bezeichnen würde, sollte sein, sowas wie die Ausrüstung, um dann das Wirkliche im Alltag zu tun. Oder der Überfluss von dem, was im Alltag sowieso schon passiert. Aber Jesus ist nicht für uns am Kreuz gestorben, damit wir in die Kirche gehen können. Oder er ist nicht für uns am Kreuz gestorben, damit wir jeden Tag eine Gebetszeit halten können ab jetzt. Sondern er ist am Kreuz gestorben, damit unser ganzes Leben mit hineingenommen wird in diese Liebesbeziehung mit dem Vater. Um das geht's. Und der Teilbereich Arbeit ist einer, wo wir oft dazu neigen zu sagen, naja, ich arbeite halt in einem ganz normalen weltlichen Job, in einem ganz normalen säkularen Betrieb oder sowas. Ich möchte die These vertreten, für einen Christen, für einen Menschen, der Jesus Christus nachfolgt, gibt es sowas wie rein weltliche oder rein materielle oder nur Arbeit zum Geld verdienen überhaupt nicht. Es gibt und sollte nicht geben eine Trennung aus, das ist mein frommes Leben, das ist so meine heilige Stunde pro Woche und der Rest muss ich halt im Büro mal lochen oder in der Küche oder wo auch immer wir tätig sind. Und eine erste wichtige Erkenntnis ist, Gott wird am Anfang der Bibel selber charakterisiert, selber dargestellt als ein Berufstätiger. Gott selber arbeitet in der Schöpfung, und zwar in einem Verhältnis von 6:1 zwischen Arbeit und Freizeit. Gott arbeitet 6 Tage. Gott wird charakterisiert als jemand, der kreativ tätig ist. Und gleichzeitig erschafft Gott den Menschen unter anderem um zu arbeiten. Es ist nicht so, dass die Arbeit erst durch den Sündenfall in die Welt gekommen ist, könnte man ja meinen, sondern durch den Sündenfall ist nur die Mühe und das Unproduktive in der Arbeit gekommen. Aber schon vorher hat Gott, in Genesis 2,15 lesen wir das, Gott hat Adam in den Garten gesetzt, um ihn zu bebauen. Also produktive und sinnvolle Tätigkeit und erfüllende Arbeit ist absolut wichtig für ein Leben, so wie Gott es für uns vorgesehen hat. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal was von Ergotherapie gehört haben. Das bedeutet, dass Menschen in bestimmten Krankheiten, in bestimmten psychischen Krankheiten oder Verhaltensstörungen Hilfe bekommen, indem sie arbeiten, indem sie lernen, sinnvolle Tätigkeit auszuführen. Gott selber hat uns Menschen als produktiv, als kreativ, als arbeitende Menschen erschaffen. Jetzt sagen Sie vielleicht, naja, aber meine Arbeit, das ist oft so stupide, ich muss da nur so was ganz Einfaches machen. Oder die ganzen Leute in meinem Berufsumfeld, die sind alle ganz schlimm und gar nicht gläubig oder so. Ich würde mal sagen, egal in welchem Beruf sie sind oder ob sie Hausfrau und Mutter sind und da berufstätig sind zu Hause, die Gefahr besteht immer, dass in unserem Alltag sowas wie diese stumpfe Routine einkehrt. Und es ist immer wieder eine Herausforderung, das zu tun, was Paulus in Kolosser Kapitel 3, Verse 22 bis 24 schreibt. Kolosser 3, also ein Brief von Paulus an die Gemeinde in Kolosser. Und er schreibt einen Satz erstmal, wie Männer sich verhalten sollen, wie Frauen sich verhalten sollen. Und dann schreibt er was, wie Sklaven sich verhalten sollen. Und das ist eine Stelle, wenn man die normalerweise liest, und könnte man vielleicht drüber lesen, wenn man sich denkt, zum Glück bin ich kein Sklave. Aber die Sklaven damals im Römischen Reich, das war nicht automatisch so, dass die immer ganz, ganz schrecklich misshandelt und unterdrückt waren. So im Wesentlichen waren die Sklaven halt einfach Arbeiter damals. Arbeiter, die nicht völlig frei über ihre Zeit verfügen könnten und über ihre Rechte verfügen könnten. Aber die Situation von einem Sklaven hatte durchaus manchmal gewisse Ähnlichkeit mit einem Arbeitnehmer heute. Also ich will nicht sagen, dass die Arbeitnehmer heute immer so schlecht dran sind wie Sklaven, aber ich glaube, dass diese Ermahnung, die Paulus hier an die Sklaven schreibt, dass die für uns oder für normale berufstätige Menschen oder auch im Alltag berufstätig, wenn sie im Haushalt arbeiten oder wenn sie Schüler sind oder Student oder Auszubildender, durchaus von Bedeutung sind. Und zwar sagt Paulus, ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herrn in allem. Arbeitet nicht nur, um euch bei den Menschen einzuschmeicheln oder ihnen zu gefallen, man könnte vielleicht auch ergänzen, oder einfach nur um Geld zu verdienen, sondern fürchtet den Herrn mit aufrichtigem Herzen. Und jetzt Vers 23, tut eure Arbeit gern, als wäre sie für den Herrn und nicht nur für Menschen. Ihr wisst, dass ihr vom Herrn euer Erbe als Lohn empfangen werdet. Dient Christus dem Herrn. Das ist eine erstaunliche Aussage. Paulus sagt, was auch immer ihr arbeitet, tut die Arbeit so, als wäre sie für den Herrn. Nun, was hat ein Sklave damals gemacht? Bestenfalls Unterricht gegeben für die Kinder, aber normalerweise ganz einfache Haushaltstätigkeiten. Gepflegt und geputzt und die Öllampen hergerichtet und am Markt was eingekauft. Dann gab es eine Reihe von absolut einfachen, niedrigen Tätigkeiten. Und Paulus sagt, egal welche von diesen niedrigen und einfachen Tätigkeiten ihr ausübt, tut die Arbeit so, als wäre sie für den Herrn und wisst, dass ihr von Christus einen Lohn empfangen werdet. Und ich möchte Ihnen einfach zusprechen, egal was die Tätigkeiten sind, die du zu tun hast heute und den Tag über, egal wie ermüdend und sinnlos die ausschauen, sie können jede Tätigkeit mit so einem grummelnden Herzen tun oder nur um sich bei Menschen einzuschmeicheln, nur um die Karriereleiter nach oben zu kommen oder nur, dass der andere endlich in Ruhe gibt und dass endlich mich die Leute loben. Oder ich kann meine Arbeit zu einem Gottesdienst machen, wie es in Römer 12,1 heißt. Bringt euch selber als ganze Opfergabe, bringt euch selber euer Leben, eure Arbeit als Gottesdienst dar. Das ist eigentlich der angemessene Gottesdienst. Es ist immer so die Frage, mit welchem Herzen tue ich das? Ich kann beim Burger King stehen und Burger machen, ich kann zu Hause abspülen und ich kann das in einer Haltung des Gottesdienstes tun. Ich kann das tun, als wäre es für Christus. Und die unglaubliche Verheißung ist, er sieht das. Es macht einen Unterschied bei ihm. Es ist nicht einfach nur der graue Alltag, das Uninteressante und dann kann ich mich wieder auf mein eigentliches geistliches Leben oder meine Freizeit freuen. Nee, das Ziel ist, dass alles ein Gottesdienst ist. Ihm ist alles wichtig. Ihm ist jede noch so kleine, aus Liebe getane Tätigkeit wichtig. Zum zweiten Bereich noch über das Thema Arbeit möchte ich noch mit dazu anschauen. Und das ist so ein bisschen das Gegenteil von dieser Mentalität, die ich gerade gekennzeichnet habe. Ich habe gerade gesagt, das eine ist so eben alle Arbeit zu tun, als wäre sie für den Herrn. Wir haben uns angeschaut, dass die Menschen von Anfang an von Gott für Arbeit, für produktive Tätigkeit erschaffen worden sind. Das Problem ist, dass es eine zweite Grundtendenz im Menschen gibt und das ist die Grundtendenz der Faulheit. Erstmal in Lukas 12,2 sagt Jesus dieses harte Wort: Nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Das finde ich eine wirklich massiv herausfordernde Stelle, weil es eigentlich heißt, Johannes oder wie auch immer du heißt, ja, jede auch noch so kleine Regung in deinem Herzen, jede Verhaltenstendenz, das ist alles relevant. Gott ist nie interessiert an so einem äußerlichen Befolgen von irgendwas und in meinem Herzen sieht es eigentlich ganz anders aus. Gott ist interessiert an der Realität, wie es in meinem Herzen wirklich aussieht. Denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird. Nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Gott weiß, mit welcher Mentalität ich an eine Arbeit zum Beispiel reingehe. Und er hat nicht um uns zu kontrollieren, nicht um uns aufzulauern wie ein böser Polizist, der mir eine Radarfalle stellt, sondern um mich vollkommen zu machen. Okay? Gott ist absolut leidenschaftlich daran interessiert, an der Vervollkommnung meines Herzens zu arbeiten. Und ein Bereich, wir haben eben heute über Thema Arbeit, aber ein Bereich, wo diese Vervollkommnung in uns allen noch nicht perfekt ist und noch weitergeht, ist das Thema Faulheit. Faulheit ist die Weigerung, wirklich zu arbeiten. Faulheit ist eigentlich eine Ausprägung von Egoismus. Da muss man nicht zusammenzucken, oh, ich bin Egoist oder so. Jeder Mensch ist von seiner Grundverfassung her, von seinem normalen Drive, von dem, wie er normalerweise gebaut ist, hier in seiner Festplatte, relativ egoistisch. Okay? Und es ist Aufgabe des Lebens, an diesen Punkten mit der Hilfe Jesu, mit der Gnade Gottes zu arbeiten und uns verändern zu lassen durch den Heiligen Geist. Und ich will euch ein paar Bibelstellen einfach aus dem Buch der Sprichwörter vorlesen über das Thema Faulheit, was sehr interessant ist. Man kann erstmal sagen, ja, ich bin ein bisschen ein fauler Typ, ich hänge oft ein bisschen rum. Ich will euch zeigen, dass es nichts Harmloses ist. Ich will euch einfach zeigen, was Faulheit bewirkt. In Sprüche Kapitel 10, Vers 26 heißt es, wie Essig für die Zähne und Rauch für die Augen ist der Faule für den, der ihn schickt. Also, hier wird gesagt, der Faule ist für den, der für ihn zuständig ist, für den Vorgesetzten, für die Eltern, für den, der ihn schickt. Was absolut unangenehm ist, wie Rauch für die Augen, wie Essig für die Zähne. Das bedeutet, eine erste Frucht von Faulheit ist, Faulheit stiftet immer Uneinigkeit zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiter. Also in einem Betrieb oder so, oder egal in welcher Situation, man kann das beobachten, auch in Familien oder in christlichen Gemeinschaften, wo man auch hinkommt. So eine Haltung von Faulheit ist eine der wesentlichen Quellen für Uneinigkeit zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern. Es ist sehr frustrierend, sehr ermüdend, mit Leuten zu tun, die nicht um eine produktive und gute, um guten Wert von Arbeit wissen. Aber es geht noch weiter. In Sprüche 19,24 heißt es, natürlich immer ganz witzig, greift der Faule mit der Hand in die Schüssel, bringt er sie nicht einmal zum Mund zurück. Also, was wird hier gesagt? Hier wird gesagt, eigentlich sogar das eigene Lebensumfeld des Faulen wird unfruchtbar. Also, er schafft es nicht mal, sich selber wirklich gut zu ernähren. Wir haben erste Frucht angeschaut, dass Uneinigkeit zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern passiert. Aber Faulheit bewirkt auch, dass so im eigenen Leben nicht wirklich was weitergeht. In Sprüche 20, Vers 4 heißt es, der Faule pflügt nicht im Herbst, er sucht in der Erntezeit, doch es ist nichts da. Das bedeutet, Faulheit bewirkt, dass ich die Zeichen und Gelegenheiten verkenne. So, das Leben bietet mir normalerweise Chancen und Gelegenheiten, die, wenn ich sie ergreife, nachher Ertrag bringen. Das ist ein normales Gesetz, dass ich auf positive Weise in was investiere, zum Beispiel in eine Begabung oder in eine Freundschaft oder finanziell in was investiere oder in Menschen investiere, um ihnen zu helfen, und dass daraus was Positives wächst. Und hier sagt die Schrift, wenn ich eine Grundhaltung von Faulheit habe, dann verkenne ich diese Zeichen und am Schluss werde ich ärmer. Sprüche 22, 13 heißt es, der Faule sagt, ein Löwe ist draußen, mitten auf der Straße käme ich ums Leben. Das erinnert mich ein bisschen an meine Kinder, die sind jetzt so 5 und 3, wenn die keine Lust haben, in ihr Zimmer zu gehen, um aufzuräumen, sagen sie, ja, das sind vielleicht Piraten oder Löwen und so. Ist interessant, hier wird ein direkter Zusammenhang gezogen oder zwei Sachen werden in einen direkten Zusammenhang gestellt, und zwar Faulheit und Angst. Hier wird gesagt, die Tendenz der Faulheit bewirkt unter Umständen in mir Ängste, die mein Lebensumfeld noch verkleinern. Eigentlich aus Faulheit tue ich was nicht, aber die Faulheit verkleidet sich in eine Angst. Und ihr wisst, Ängste sind motiviert von geistlichen Mächten. Okay? Ängste sind negative Mächte, die uns versuchen, fernab zu halten von unserem Potenzial in Gott, die uns klein halten wollen, die uns in die Enge treiben wollen. Und Faulheit kann eine Strategie sein, unser Lebensumfeld durch Ängste einzuschmälern. Sprüche 26, 16 heißt es, der Faule hält sich selbst für weiser als 7, die klug antworten können. Das ist interessant. Stolz und mangelnde Korrekturbereitschaft sind offensichtlich auch so Sachen, die mit Faulheit zusammenhängen können. Der Faule hält sich selbst für weiser als 7 andere. Das heißt, Faulheit hat tief drin so ein Chip eingebaut, das sagt, oh, ich will mich gar nicht ändern. Die anderen sind eh blöd oder so. Und wir lesen auch, zum Beispiel im Buch Jesus Sirach, Kapitel 22, Vers 1, heißt es, einem beschmutzten Stein gleicht der Faule. Jeder ruft Pfui, weil er ekelhaft ist. Das ist natürlich eine sehr witzige Stelle. Aber das heißt letztendlich, dass Faulheit Gunst bei den Menschen zerstört und auch Beziehungen zerstört. Also jeder ruft, das ist ekelhaft. Das bedeutet, Faulheit ist, es ist in uns was eingebaut, das sagt, Faulheit ist unattraktiv und ist nicht schön. Also ich hoffe, in diesen 7 Minuten über Faulheit habe ich euch überzeugt, dass wir nicht faul sein wollen. Es ist die Frage, wie komme ich raus aus der Faulheitsfalle? Die Lösung gebe ich euch heute nicht mehr. Ich will euch nur das Ziel aufzeigen. Das Ziel ist, du bist erschaffen für sinnvolle und produktive Tätigkeiten im Alltag und du bist erschaffen, um in deinem Alltag Reich Gottes zu bauen. Das Reich Gottes ist nicht sowas, was von oben runterkommt, sagt Jesus, oder was in einem fernen Land herrscht, sondern Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und das Reich Gottes ist wie Sauerteig, der einen Trog Mehl durchsäuert. Oder das Reich Gottes ist wie ein Same, der im Verborgenen wächst. Na, wo fängt er an zu wachsen? In deinem Herzen und dann in deinem verborgenen Leben, in deinen Tätigkeiten, wenn dich keiner sieht, in deiner Herzenshaltung, wie du lernst für die Schule oder wie du deine Burger beim Burger King zusammenbaust oder wie du deine Tätigkeit als Krankenschwester, Lehrer, als Financial Assistant, was auch immer, in irgendeinem Büro oder wie auch immer, wie du das tust, wie ist deine Haltung in deinem Herzen? Tust du die Arbeit, als wäre sie für den Herrn, oder tust du sie so schlecht als recht, wie es überhaupt nur geht, so spät kommen, wie es geht, so früh wieder heimgehen, wie es überhaupt geht? Jede Ablenkung wahrnehmen, möglichst wenig gerade noch irgendwie durchkommen. Das ist, wisse, dass das eine Haltung ist, die in deinem Herzen das Wachsen von Faulheit begünstigt. Das Wachsen von Faulheit begünstigt. Und Faulheit ist was im Letzten dein eigenes Arbeitsumfeld zerstört, dein eigenes Lebensumfeld zerstört. Lass uns nochmal zum Abschluss diese 2 Stellen anschauen. Zum einen sagt der Herr, es gibt nichts, was verborgen ist, was nicht bekannt wird, Lukas 12, 2. Nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird. Es geht um die Herzenshaltung. Es geht um die Haltungen in unserem verborgenen Leben. Und außerdem, Römer 12,1, bringt euch selbst als heilige Opfergabe dar. Das ist für euch der rechte und angemessene Gottesdienst. Und in Kolosser 3 nochmal, tut eure Arbeit gern, als wäre sie für den Herrn. Und wisst, dass ihr vom Herrn euer Erbe als Lohn empfangen werdet. Dient Christus dem Herrn. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao.